Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas, Kapitel 11. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11. Wir lesen miteinander die Verse 5 bis 10. In Lukas, Kapitel 11, die Verse 5 bis 10. Und dies sind Worte des Sohnes Gottes. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jeder in jener würde von innen antworten und sagen: Mach dir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Amen. Was für ein Vorrecht, die Worte Jesu hören zu dürfen. Lasst uns beten, dass wir diese Worte recht empfangen. Unser Herr und Meister, lehre uns, denn wir sind deine Schüler. Schenke uns Verständnis und Einsicht. Schenke uns Gnade und erweise uns so zu leben, wie es dir gefällt. Herr, damit du alle Ehre hast und wir als Schüler tun, was unser Lehrer uns lehrt. Herr, segne uns durch dein Wort. Wir erbitten es in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Jünger Jesu baten ihren Meister: Lehre uns beten. Und wir hörten, dass Christus seine Jünger lehrte, was sie beten sollen. Durch das Vaterunser, unser Familiengebet, wo es nicht bloß einfach egoistisch um uns persönlich geht, sondern es geht um uns alle. Vater unser. Wir sollen beten zu unserem Vater mit Vertrauen, mit Liebe, mit Ehrfurcht. Er ist unser Vater. Und wir sollen beten für die Heiligung seines Namens, für das Kommen seines Reiches. Das soll höchste Priorität haben in unserem Gebetsleben. Dann sollen wir aber auch beten für unsere täglichen Bedürfnisse, nämlich für Versorgung und Vergebung. Versorgung mit unserem täglichen nötigen Brot und Vergebung von unseren täglichen Sünden. Wir haben täglich Vergebung nötig. Und, das haben wir letztes Mal betrachtet, wir flehen, dass der Herr uns so recht führt, dass wir nicht in Versuchung fallen. Hast du das getan? Hast du wirklich angefangen, nicht nur zu beten, wenn es zu spät ist, um Vergebung zu bitten, sondern schon vorher auf den Knien zu sein, den Namen des Herrn anzurufen, dass er dich bewahren möge vor Sünde, vor Versuchung? Hast du das getan? Aufrichtig und ehrlich, ernsthaft. Und hast du erlebt, wie der Herr dich erhört hat? Denn wenn wir beten, empfangen wir und er wird uns bewahren. Hast du auch die anderen Dinge bewegt, die wir jetzt gelernt haben? Denn so lange haben wir uns mit dem Vater unser beschäftigt. Hat das dein Gebetsleben verändert? Sind das jetzt Inhalte, die du in deinen Gebeten wirklich bewegst? Möge es so sein, dass wir nicht nur hören, was der Herr Jesus sagt, sondern dass wir es auch tun. Aber schau, Christus lehrt seine Jünger nicht nur, was sie beten sollen, er lehrt sie, und das sehen wir heute auch, wie sie beten sollen. Er lehrt sie nicht nur, was sie beten sollen, sondern auch wie. Christus lehrt uns, seine Schüler, wie wir beten sollen. Und zwar ist die Lektion heute diese, dass er dich lehrt, dass du kühn und mutig, zuversichtlich, mit Dringlichkeit und Hartnäckigkeit, nicht zaghaft und zurückhaltend, sondern dass du Gott bestürmen sollst im Gebet. Du sollst erkennen, wie groß deine Not ist, wie sehr du das brauchst, was nur Gott geben kann, und in deiner Dringlichkeit zu ihm kommst und nicht ablässt, bis du empfängst. Um diese Lektion zu veranschaulichen, verwendet Christus eine einfache Geschichte, die wir alle verstehen können. Ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Also in biblischen Zeiten, aber auch noch heute so im Orient, da war Gastfreundschaft, ist eine heilige Pflicht. Es war eine überaus große Schande und Schmach, wenn ein Gast kommt und man ihn nicht verköstigen kann, wenn man ihn nicht versorgen kann. So, und nun stell dir vor, es klopft um Mitternacht an deiner Tür und da steht ein guter Freund. Manche reisten in der Nacht, damit sie nicht die Hitze des Tages ertragen mussten. Aber vielleicht plante der Mann auch eigentlich erst am nächsten Tag anzukommen und nicht um diese Uhrzeit zu erscheinen, aber da steht er nun mal. Es klopft an deiner Tür, dein Freund steht vor deiner Tür. Ja, und du siehst, er sieht fix und fertig aus. Er hat eine lange Reise hinter sich. Und du dachtest vielleicht, er würde erst am nächsten Tag ankommen oder vielleicht erst am übernächsten Tag. Es gab ja noch keine Handys, um kurz mal zu schreiben, dass man früher kommt. Also steht er da. Er ist lange gewandert, vielleicht durch Wüstegegenden gewandert, vielleicht durch die Nacht hindurch. Ja, er ist durch die Nacht hindurch marschiert. Und so kommt er und steht um Mitternacht vor deiner Tür. Was wirst du jetzt tun? Denn du wirst sagen: Freund, wie siehst du aus? Schön, dass du da bist, aber leg dich erst einmal zu Tisch und stärke dich. Ja, wenn es da nicht ein Problem gäbe. Du schaust im Vorratsschrank. Nichts da. Nichts, was du deinem müden Freund schenken kannst, geben kannst, der fix und fertig ist. Nichts, womit er sich stärken kann nach solch einer Wanderung und Reise. Was machst du dann? Nun, das ist viel zu spät, um auf irgendeinen Marktplatz zu gehen, um sich Brot zu kaufen oder zu irgendeinem Bäcker zu gehen, um sich Speise zu besorgen. Du bist in einer Zwickmühle. Irgendwoher musst du jetzt Brot beschaffen. Was fällt dir als erstes ein? Vielleicht Familie, die Mutter oder ein Bruder. Die kann man im Notfall auch mal in der Nacht stören, wenn man irgendwas braucht. Bei Familie geht das. Aber nun stell dir vor, die wohnen nicht in der Nähe. Dann bleibt nur ein benachbarter Freund. Überleg dir das, wie unangenehm das ist. Einen Freund um Mitternacht wecken zu müssen, um ihn mit deinem Anliegen zu belästigen. Aber den reisenden Freund, der gerade angekommen ist, hungern zu lassen, ist für dich noch beschämender, noch peinlicher. Also überwindest du dein Schamgefühl mitten in der Nacht und du machst dich auf. Und du sagst deinem Freund: Ruh dich ein wenig aus, ich komme gleich, nur einen Moment bitte. So. Und so machst du dich auf, mitten in der Nacht, gehst zu deinem Nachbarn, deinem Freund. Und natürlich, alle Lichter sind schon aus. Wie unangenehm. Aber du überwindest dich und du klopfst. Gib kein Zurück mehr. Du brauchst dieses Brot. Du brauchst es. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Wie unangenehm, sich aufzumachen, um seinen Freund wegen dieser Sache mitten in der Nacht aufzuscheuchen. Und tatsächlich, Der Freund reagiert alles andere als erfreut. Ab Vers 7. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Also der Freund hier, der will nicht. Und er nennt drei Gründe, warum er nicht aufstehen kann, um Brot zu geben. Also mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen, um dir zu geben. Also mach mir keine Mühe, mit anderen Worten, es ist Schlafenzeit, es ist Ruhezeit, scheuch mich nicht auf. Mach mir keine Mühe, keine Umstände, du störst mich, ich will meine Nachtruhe nicht unterbrechen für dich, ich will keinen Aufwand haben. Es ist mir zu lästig. Und zweitens, die Tür ist schon geschlossen. Ich müsste mir jetzt die Mühe machen, sie wieder zu öffnen. Also man schloss damals die Türen ab mit so einem Querbalken. Das hätte ziemlich viel Lärm gemacht und das hätte die Leute vermutlich aufgeweckt. Will er nicht. Und meine Kinder sind bei mir. Also vielleicht werden die wach. Denn also ein Einzimmerhaus, einer großen Matte, wo die ganze Familie drauf schläft. Also wenn einer aufsteht und wach wird, vermutlich werden die Kinder auch wach. Und alle Eltern wissen, wenn die Kinder nachts wach werden, möchte man nicht unbedingt. Man will, dass die weiterschlafen, damit man sich selber ausruhen kann. Ja? Das Letzte, was der Mann zu dieser nächtlichen Stunde tun wollte, war, aus dem Bett zu steigen, um irgendjemand irgendwas zu geben. Also sagt er seinem Freund aus verschiedenen Gründen im Grunde, nein, ich möchte weiterschlafen. Er könnte Brot geben, er hat Brot, doch er will es nicht, obwohl das sein Freund ist. Nun, aber hier endet die Geschichte nicht. Vers 8. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Eigentlich würde man schon deshalb erwarten, dass er aufsteht und hilft, weil er sein Freund ist. Aber wenn ihn das nicht zum Handeln bewegt, wenn das nicht schon Grund genug ist, dann tut es doch etwas anderes. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Der Herr Jesus sagt uns hier jetzt nicht, wie dieses Gespräch weiter verlief. Aber der Mann, der das Brot brauchte, gab anscheinend ja sich nicht zufrieden mit diesem Nein. Er brauchte das Brot. Und sicherlich war ihm das alles peinlich. Aber seinen reisenden Freund, den Ankömmling, nicht zu versorgen, war ihm noch peinlicher. Also handelt er hier im Grunde unverschämt. Das heißt, ohne diese schamhafte Scheu, die man normalerweise hat, jemanden nachts nicht wach zu klopfen in dem Fall. Das heißt, er lässt nicht locker. Er wurde hier unverschämt hartnäckig. Und der Freund verstand dann, ich weiß nicht nach wie vielen Diskussionen, verstand er, also ich werde den nicht los. Wenn ich hier weiter diskutiere, dann wird meine Familie eh wach und dann bekommt sogar vielleicht die ganze Nachbarschaft davon was mit. Also er erkennt, es würde viel schneller gehen, es wäre viel einfacher für ihn. Er hätte endlich wieder Ruhe, wenn er dieser Nervensäge einfach gibt, was sie haben möchte, und dann kann er endlich wieder schlafen. Hier hast du, was du willst, sieh zu, dass du verschwindest. Und so gibt er ihm diese drei Brote. Er tat es nicht wegen seiner Freundschaft mit ihm, sondern einfach, weil er seine Ruhe haben wollte. Er tat es, weil sein Freund die Dreistigkeit besaß, um Mitternacht zu kommen und so lange ihn zu bedrängen, bis er bekam, was er wollte. Wir Menschen neigen ja von Natur aus dazu, faul und träge zu sein, und zwar besonders mitten in der Nacht. Also wenn man irgendwie im Halbschlaf, wenn wir am Dösen sind, irgendwas von uns will, dann haben wir keine Lust, irgendetwas zu tun und aufgescheucht zu werden. Aber wenn jemand nur aufdringlich genug ist, wenn jemand uns nur lange genug nervt, etwas zu tun, dann tun wir es nur, um endlich wieder Ruhe zu haben und weiterschlafen zu können. Wenn man nur hartnäckig genug, aufdringlich genug ist, dann bekommt man, worum man bittet. Dann empfängt man. Vers 9. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ihr Lieben, die Lektion, die Christus uns hier lehrt, ist einfach zu verstehen. Also wenn wir natürliche Not haben, wenn wir etwas unbedingt brauchen, weil es wirklich dringlich und nötig ist, dann scheuen wir nicht davor zurück, Menschen zu bestürmen und zu bedrängen, selbst zu unpassenden Zeiten. Unsere Not treibt uns dazu, unverschämt zu werden und sogar andere aufzuscheuchen. Warum sind wir nicht so im Glauben, wenn es ums Gebet geht? Wo ist da unser Eifer, unser Einsatz? Der Puritaner Thomas Watson hat ein Buch geschrieben, gibt es auch auf Deutsch, das heißt den Himmel im Sturm erobern. Hier führt er aus, dass es eben zu dem wahren Christenleben dazugehört, dass wir stürmischen Eifer zeigen in unserem Glauben. Dass wir mit aller Kraft den Herrn bestürmen, dass er uns gnädig sein möge, um uns zu helfen. Wo ist dieser Eifer bei uns? Wisst ihr, der Mann mit der Not, der wirklich Brot brauchte, hätte ja zu Hause bleiben können und sich sagen können, ah nein, das kann ich doch jetzt nicht machen. Nein, er wird aufdringlich. Und bei der Antwort, die er bekommt, nein, ich kann dir jetzt nicht geben, das hätte er akzeptieren können, aber er lässt nicht locker. Er bittet, bis ihm gegeben wird, er sucht, bis er findet, er klopft an, bis ihm aufgetan wird und vorher gibt er nicht auf. Ihr Lieben, das ist ein falsches Christentum, das etwas nach Gott sucht und seinen Gaben und dann sogleich aufgibt. Wahres Christentum besteht aus solchen, die den Herrn bestürmen und ihn nicht lassen, bis er sie erhört und sie segnet. Das ist die Lektion, die Christus seine Jünger hier lehrt. Er lehrt sie nicht nur, was sie beten sollen im Vater unser, er lehrt sie auch, wie sie beten sollen, hier in diesem Gleichnis. Was das Gebet angeht, darf dies keine flüchtige, halbherzige, leidenschaftliche Sache sein. Wir sollen mit Eifer Gottes Gaben suchen. Ihr sollt beten mit Dringlichkeit und Beharrlichkeit. Dieser Freund ohne Brot war aufdringlich, denn die Sache war dringlich. Er war hartnäckig, weil er unbedingt Hilfe brauchte. Es wird gesagt, er war unverschämt, eben weil er mitten der Nacht aufkreuzt und aufdringlich bittet. Er wusste, dass er Hilfe braucht, jetzt in der Nacht, also legt er alle Zurückhaltung, alle förmliche Höflichkeit ab und er sucht seinen Freund auf, bis der ihn erhört. Christus hat uns gelehrt, wofür wir beten sollen, wofür wir inhaltlich beten sollen. Nun lehrt er uns, wie wir beten sollen. Die Frage ist, hast du erkannt, wie nötig und dringlich du die Dinge hast, die er dich gelehrt hat, dafür du beten sollst? Also die Dinge, die er dich gelehrt hat im Vater unser, hast du verstanden, wie dringlich es ist, dass du das empfängst? Hast du verstanden, wie groß deine Not ist, dass du gar nicht anders könntest, als den Vater zu bestürmen, dass er dich erhört? Vater, dein Name werde geheiligt, unbedingt. Unbedingt in meinem Leben, im Leben der Geschwister, im Leben der Verlorenen, unbedingt. Du musst deinen Namen heiligen. Herr, dein Reich komme. Deine Herrschaft soll sich ausbreiten in meinem Leben, im Leben der Geschwister, auf der ganzen Welt. Dein Reich komme, mach alles neu. Ich habe es dringlich nötig. Hast du verstanden, dass er es ist, der dir dein täglich Brot gibt, dir und allen Kindern? Hast du verstanden, wie dringlich, notwendig, unbedingt notwendig du es hast, dass er dir deine Sünden vergibt? Und wie dringend es ist, dass du darum flehen musst, dass er dich recht führen möge, dass du nicht in Versuchung fällst? Also du hast ja all diese Inhalte gehört, wofür wir beten sollen. Aber hast du auch verstanden, wie wir dafür beten sollen? Du brauchst seine Hilfe, dringend, Tag für Tag. Christus hat dich gelehrt, welche Anliegen du vor ihm bringen sollst. Die Frage ist, hast du die dringliche Not erkannt, sodass du Gott bestürmst? Du hast große Not. Darum solltest du deine Anliegen, deine rechten Anliegen nicht zaghaft, zurückhaltend, zögerlich vor Gott bringen. Nicht bloß irgendwie so schüchterne Andeutungen machen. Ja, du solltest Ehrfurcht haben. Gott ist nicht irgendein befreundeter Nachbar. Aber du solltest zugleich diesen heiligen, stürmischen Eifer zeigen, weil du wirklich erkennst, wie dringend du es notwendig hast, dass er dir hilft. Und du solltest nicht ablassen, ehe du seinen Beistand erlebst. Natürlich darf man das Gleichnis nicht missverstehen. Christus will nicht sagen, dass Gott irgendwie verärgert ist, wenn wir ihn um Mitternacht belästigen. Gott ist nicht, er untersteht nicht der Zeit. Die Zeit untersteht Gott. Und Gott muss auch nicht überredet werden, uns irgendetwas zu geben, was wir bräuchten. Tatsächlich ist Gott ganz und gar nicht wie dieser Mann hier im Bett. Also Jesus stellt hier einen Kontrast her und ich hoffe, du siehst das. Der Punkt ist, wenn selbst ein unwilliger, ein widerwilliger Freund überredet werden kann, uns mitten in der Nacht etwas zu geben, wie viel mehr dann unser gnädiger Vater im Himmel, der nie schläft und nie schlummert. Das ist der Kontrast. Christus zeigt uns das auch dann in den folgenden Worten auf, wenn wir lesen ab Vers 11. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ein Kontrast. Gott ist nicht wie ein böser Vater, wie ein irdischer Vater oder wie so ein schlechter Freund oder Nachbar. Auch später dann in Lukas Kapitel 18, da spricht Christus ein Gleichnis. Da heißt es ab Vers 1, er sagte aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und dann geht es um eine Witwe, die einen ungerechten Richter bedrängt, ihr doch Recht zu verschaffen. Und am Ende hilft dann dieser ungerechte Mann der Witwe. Und dann heißt es ab Vers 7, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht so zögerlich ein bisschen so ein paar Anliegen vorbringen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Hier ist ein Kontrast. Gott ist nicht wie dieser unwillige, schlechter Freund, den man erst irgendwie überreden müsste. Es ist unser Vater im Himmel. Ich hoffe, du verstehst das. Durch Gebet überredest oder zwingst du Gott nicht etwas zu tun, was er nicht eigentlich tun möchte. Er will seinen Kindern gute Gaben geben. Die Frage ist vielmehr, die Jesus durch dieses Gleichnis stellt, ist, willst du wirklich? Die Frage ist nicht, ob Gott wirklich will. Er ist nicht wie dieser Nachbar. Die Frage ist, ob du wirklich willst. Verstehst du? Bei dem Gleichnis geht es nicht darum, herauszufinden, ob Gott wirklich geben will. Sondern die Frage ist, ob du wirklich haben willst. Ob du diesen Eifer zeigst, dass du bittest, dass du suchst, dass du wirklich anklopfst. Denn wenn du nämlich aufgibst, wenn du Gott nicht so bestürmst, dann beweist das, dass du niemals wolltest. Dass du niemals wolltest. Dass du nicht von Herzen gesucht hast. Die Frage ist, verstehst du deine Not? Und sieht man dich darum im Gebet bitten und suchen und klopfen? Gebet bedeutet kühn und mutig und hartnäckig mit Dringlichkeit und Beständigkeit zu bitten, um das zu bitten, was der Herr versprochen hat, zu tun. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und dann in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hast du verstanden, wie nötig du den Vater und seine Gaben hast? Oh, wir sollten zuversichtlich bitten um seine Segnungen, aber wir sollten sie haben wollen und darum nicht aufgeben und darum ihn suchen, flehen mit Ausdauer. Der Mann erkannte seine Not, er wusste, ich brauche Brot, ich habe keine andere Wahl, als in der Nacht meinen Freund zu bestürmen. Erkennst du, dass du keine andere Wahl hast, als zu Gott zu flehen? Erkennst du, dass du diese Dinge brauchst und dass du darum nicht aufgeben darfst? Und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Unsere Aufgabe ist es, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Und im Griechischen ist klar, dass diese Verben, die hier benutzt werden, eine anhaltende Tätigkeit meinen. Das heißt, es geht um eine kontinuierliche Handlung. Es ist nicht einfach bittet und sucht und klopft einmal an, sondern tut dies beständig. Bittet weiter, sucht weiter, klopft weiter an. Ja, natürlich tun wir das beim ersten Mal, wenn der Herr uns bekehrt zu sich, wie es heißt in der Schrift, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen, spricht der Herr. Wir haben ihn gesucht durch seine Gnade. Er hat uns zu sich gezogen und er hat sich finden lassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nun aufhören, ihn zu suchen. Seine Kraft und seine Gaben. Denn wir brauchen ihn Tag für Tag und wir können nicht ohne ihn. Und wenn das auch bedeutet, dass wir mitten in der Nacht auf unseren Knien sein müssen, um zu flehen um Mitternacht. Herr, gib, was ich brauche. Ich brauche dich und deine Gaben. Mehr als alles andere. Natürlich sagt Christus hier nicht, dass Gott uns alles geben wird, was wir irgendwie wünschen. Im Kontext geht es eben um die Dinge, die wir wirklich brauchen. Die Bitten im Vater Unser und die Bitte um den Heiligen Geist. Diese Bitten um das, was wir brauchen. Denn stell dir vor, dein Nachbar klingelt mitten in der Nacht, also Mitternacht, und bittet dich, ah, ich wollte mir einen Hammer leihen von dir, weil ich wollte noch das eine Bild anhängen. Sagst du, dein Ernst? Das ist jetzt nicht nötig. Das ist nichts, was du jetzt brauchst in diesem Moment. Denn Christus lehrt uns zu verstehen, dass wir gewisse Dinge so nötig haben, dass wir nicht anders können, als das Angesicht des Herrn zu suchen. Wisst ihr, Christus spricht ja von einem Mann, der alle so normale Höflichkeit, dass man jemanden nicht nachts irgendwie aufweckt, diese Höflichkeit beiseite legt und etwas tut, was man normalerweise nicht tun würde, eben weil man keine andere Wahl hat, weil die Not so groß ist. Christus lehrt uns, dass unsere Not groß ist und deswegen unser Flehen groß sein sollte. Aber achte auch darauf, dieser Mann hier im Gleichnis, der kam gar nicht für sich selbst, sondern für seinen Freund. Wisst ihr, häufig beten wir so egoistisch, ja? Wann sind wir wirklich in Fürbitte mit Dringlichkeit und Hartnäckigkeit, weil es uns gar nicht einfach um uns geht, sondern um andere? Dass der Herr sich erbarmen möge, dass der Herr geben möge und wenig ablassen, bis der Herr etwas tut. Herr, mein Bruder oder meine Schwester, die haben zu kämpfen mit dieser einen Sünde. Ich flehe doch, dass dein Reich komme, in der Hinsicht, dass du ihnen Überwindung schenkst. Herr, erbarme dich. Ich trauere mit, ich weine mit, ich flehe, Herr, erbarme dich. Wir lesen in Jesaja 62, da heißt es ab Vers 6, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Fürbitte für das Volk Gottes, Vater unser. Es geht nicht bloß um uns allein, um einen Menschen individuell. Es geht um das ganze Volk Gottes. Sag, wie sieht dein Gebetsleben aus? Schau, Christus ermutigt dich hier, Gott zu bestürmen. Das hier ist nicht nur eine Zurechtweisung, die uns beschämen sollte, dass wir nicht so beten, sondern es ist auch eine Ermutigung und ich hoffe, du siehst das hier im Text. Denn er gibt uns hier so ein gnädiges Versprechen. Und schau mal, er wiederholt es 6-mal für uns. 3-mal in Vers 9 und 3-mal in Vers 10. 6-mal wiederholt er es für uns, damit es auch bei dem Allerletzten ankommt. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. 6-mal. Und achte auf die Wortwahl. Es heißt hier, Vers 10, denn jeder Bittende empfängt. Mein Gott ist nicht widerwillig. Er hilft und er gibt gerne. Und hast du gehört, was hier steht? Jeden, der bittet. Das heißt den Geringsten, dem Schwächsten der Gläubigen. Jeder, der da bittet. Du fragst dich aber wird Gott mich hören? Bin ich nicht viel zu gering und viel zu schwach und viel zu sündhaft? Hast du nicht gelesen, was hier steht? Dann lies doch noch einmal und lies noch mal, lies 6-mal. Er hat gesagt, dass die, die ihn suchen und ihn von Herzen bitten und anklopfen bei ihm, dass er hört und gerne gibt. Das ist Gottes Wort. Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Wenn du doch das tust, dass du seinem Wort glaubst, warum bestürmst du dann den Herrn nicht? Ist es nicht so, wie Jakobus sagt, wir haben nicht, weil wir nicht bitten? Wenn schon so ein unwilliger Freund und Nachbar hilft, wie viel mehr Gott? Ist dir denn unser Gebet fällt nicht einfach in die Kategorie Freundschaft, sondern in die Kategorie Sohnschaft. Wir nennen Gott unseren Vater. Und er wird niemals von uns gestört sein. Und er wird niemals irgendwelche Ausreden suchen, warum er uns nicht helfen müsste. Er will gerne geben, wenn wir doch nur bitten und suchen, wenn wir doch nur anklopfen. Dieses Gleichnis stellt nicht die Frage, ob Gott geben will. Dieses Gleichnis stellt die Frage, ob wir haben wollen. Wir müssen mit Dringlichkeit und Hartnäckigkeit und Zuversicht kommen. Denn daran hat Gott gefallen, wenn wir erwartungsvoll kommen und ihn bedrängen und ihn bestürmen. So wünscht sich das der Vater. Heißt es nicht in Hebräer Kapitel 11, Vers 6? Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glaubst du das? Nicht nur, dass Gott ist, sondern dass, wenn du ihn suchst, dass er dir ein Belohner sein wird. So wünscht es sich der Vater im Himmel. Gott nimmt keinen Anstoß daran, wenn wir ihn aufdringlich kommen und ihn anflehen, dass er uns hilft. Vielmehr missfällt es ihm, wenn wir unsere Not nicht so erkennen und ihn nicht so anflehen, wie wir sollten. Und hat er uns nicht, ihr Lieben, hat er uns nicht den Beweis gegeben, dass er uns alles geben will? Alle Segnungen der Himmelswelt und dass er uns nichts vorenthalten wird? Hat er uns nicht ein für alle Mal den Beweis gegeben, indem er uns seinen Sohn gegeben hat? Nicht bloß 3 Brote, seinen Sohn, der über sich sagt in Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Der Vater, er sättigt uns aus seinem Haus, aber nicht einfach mit irdischem Brot, sondern noch viel mehr mit seinem Sohn, mit seinem himmlischen Sohn. Wenn er uns doch seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Wie sollte da noch ein Fünkchen von Zweifel überhaupt in uns wohnen, dass Gott uns nicht erhören will? Ja, und dass Gott uns nicht alles schenken will. Er hat uns sein Allerliebstes gegeben. Er wird uns nichts vorenthalten. Darum lasst uns nicht nur überlegen, wofür wir beten. Lasst uns auch prüfen, wie wir beten. Ob wir wirklich empfangen wollen. Lasst uns, wenn wir das Herrenmahl nun feiern, uns neu vor Augen führen, was der Vater uns gegeben hat. Und lasst uns kommen, mit Dringlichkeit zu flehen, dass er uns schenken möge. Dass er uns wiederum erneut geistlich seinen Sohn schenken möge, uns innerlich zu stärken, uns innerlich zu kräftigen, uns innerlich Heiligkeit und Gottesfurcht zu schenken. Denn das ist, was wir nötig haben. Kommen wir mit wahren Flehen, mit wahren Bitten, mit wahren Suchen, klopfen wir und uns wird aufgetan. Möge der Herr uns neuen Eifer schenken, neue Hingabe und Hartnäckigkeit und Dringlichkeit im Gebet. Und möge der Herr unseren Glauben stärken, dass wir vertrauen auf sein Wort. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus, der all das für uns ermöglicht hat. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.